nicht, wie es dir geht, aber mir geht's so, wenn ich beim Brotbrechen, wenn Bibeltexte vorgelesen werden, denke ich jedes Mal, meistens, wenn sie vorgelesen werden, da könnte man eine ganze Predigt draus halten. Und wir haben heute einiges gelesen und so könnte ich eigentlich zu jedem Text meine Gedanken äußern, weil es völlig faszinierend ist, wenn Gott uns die Gedanken seiner Rettung offenbart. Der Michael hat zum Beispiel davon gelesen, dass Gottes Gnade überströmend ist. Und das, was wir in Jesus Christus haben, ist einfach überwältigend. Es gibt keine Steigerung, es überragt alles. Es überströmt die Schuld, die in unserem Leben war. Aber ich halte mich trotzdem an meinen Text, den ich eigentlich vorhatte. Und der steht in Offenbarung Kapitel 4, 11 Verse. Vielleicht ganz gut, wenn es so warmes Wetter ist und die Luft hier drin steht und man dazu neigt, schläfrig zu werden, wenn es nur ein kurzer Text ist. Die Schwierigkeit ist nur, dass es sehr inhaltsreich ist und sehr, sehr viele Dinge vermittelt. Und ich hoffe, dass ich mich heute kurz fassen kann, dass uns zumindest auch der Hauptgedanke oder die Hauptgedanken von diesem Text hängen bleiben. Offenbarung 4, Vers 1 bis 11, also das letzte Buch der Bibel. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich an der Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, einen Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und eines Sardissteins gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von den Thronen gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voll Augen vorne und hinten. Das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch, das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel ringsum und inwendig waren sie voll Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und er ist und er kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werfen ihre Kronen vor den Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Soweit. Wenn wir so einen Text lesen, ist ja eigentlich beeindruckend, was er uns darstellt, was hier geschildert wird. Gott nimmt uns förmlich mit in den Himmel, in seine Gegenwart und zeigt, sein ganzes Wesen wird hier präsentiert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du diesen Text liest. Es ist ja eine sehr große Ehre, dass Gott uns so tief schauen lässt. Aber wahrscheinlich wird es den meisten so gehen, dass er erst irgendwie ein bisschen ratlos ist über den Text, was da alles drin steckt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht das ein oder andere heute erklären kann. Wenn ich alles versuchen würde zu erklären, würde es recht lang gehen. Und manches ist mir selber noch nicht so ganz klar. Ihr merkt, dass hier eine interessante Sprache eigentlich gewählt wird, eine sehr symbolische Sprache. Es wird viel Bilder benutzt und es wird oft gesagt, dass es so ähnlich aussah, dass es geglichen hat, wie dass es in etwa so war. Das heißt, Johannes, als er diese Situation erlebt, findet er gar keine richtigen Worte, wie er das jetzt beschreiben soll, was Gott ihm vor seinen Augen offenbart. Und vielleicht können wir uns diese Dinge nach und nach mal anschauen, die Hauptpunkte mal rauspicken, um zu sehen, um was geht's? Warum ist dieser Text so beeindruckend? Warum ist er so gewaltig? Und das Erste, auf was ich raus möchte eigentlich, steht ganz hinten in den letzten Vers, wo Gott uns sagt, was der Sinn des Menschen ist, warum er existiert. Ist ja eine große Frage in der Welt. Warum lebe ich? Was für einen Sinn macht mein Leben? Und Gott fasst es eigentlich ganz klar zusammen, oder besser gesagt, die Ältesten, die da vor Gott stehen und mit aller Macht ausrufen, Vers 11, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und das ist eigentlich mein Programm für heute, was ich eigentlich darstellen wollte. Dieser Vers, der sich ein Stück weit schon seit Monaten, seit Jahren ein Stück weit schon auch in mein Gedächtnis eingebrannt hat, es ist diese große Botschaft, dass wir für Gottes Wille erschaffen sind, durch seinen Willen erschaffen sind und dass er uns wirklich gemacht hat. Als damals deine Mutter schwanger wurde, hat Gott dich gebildet. Es war sein ausdrücklicher Wille, dass du existierst. Das wird uns hier gesagt. Das heißt, Gott hat ein sehr großes Interesse an dein Leben, weil er dich für sich geschaffen hat. Das ist der Sinn des Menschen, was er heutzutage in unserer Gesellschaft schwer akzeptieren will. Aber das ist das, was unser Leben ausmacht. Und ohne diese Fülle ist das Leben letztendlich bedeutungslos. Es verliert auch an Bedeutung, denn worauf soll man sonst sein Leben bauen? Aber wenn man in Willen erkennt und versteht, dass man aus dem Willen Gottes erschaffen ist und für den Willen Gottes erschaffen ist, beginnt auf einmal das Leben Sinn zu ergeben und Gott zeigt mir, was ich für einen unermesslichen Wert habe, weil mein Wert in Gott begründet ist. Es macht eben dann keinen Sinn mehr, sein Leben zu vergeuden, sondern eben zu erkennen, warum Gott mich erschaffen hat, mit welchem Ziel und Sinn. Also das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die hier in dieser Anbetung herauskommt. Aber jetzt zurück an den Anfang. Ich habe ja schwer überlegt, ob ich nicht lieber das Kapitel 5 nehme, weil uns da ganz deutlich noch eine Komponente gezeigt wird, die diesen Thronsaal Gottes ausmacht. Und zwar, dass inmitten dieses Thrones ein Lamm steht wie geschlachtet. Und dass dieses Lamm Jesus Christus ist, der sich für uns hingegeben hat und deshalb Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Die Bibel hat einen Grund, wieso sie das Kapitel 4 vor das Kapitel 5 setzt. Und das ist zuerst einmal diese Tür, die uns schon in Vers 1 auftaucht. Also ich falle nicht mit der Tür ins Haus, sondern gehe durch diese Tür, die genannt wird. Vers 1 heißt es, dass Johannes eine Tür im Himmel sah. Und das ist eigentlich mein erster Punkt, den ich heute betonen möchte, dass Gott sich mitteilen will. Und deshalb öffnet er hier einen Menschen den Himmel. Man könnte natürlich sagen, wenn Gott nur einen Menschen den Himmel öffnen würde, wäre das natürlich reine Spekulation. Warum soll man diesen einen Menschen glauben? Aber mir ist aufgefallen, dass die Bibel ständig davon spricht, dass Menschen einen offenen Himmel über sich hatten und die Bibel ein Zeugnis von vielen Menschen ist, die eine persönliche Begegnung mit Gott hatten. Und das ist ja das Beeindruckende, was auch die Bibel von allen anderen religiösen Büchern unterscheidet, dass sie sagt, dass Gott real einzelnen Menschen begegnet ist, aber nicht nur einen einzigen Menschen, der damit eine ganze Religion stiftet und dann sagt, wie das zu laufen hat, sondern eine Unzahl von Menschen und ihnen ganz ähnliche Dinge offenbart hat und in der Gesamtheit ein klares Bild von Gott sichtbar wird. Und so lesen wir schon im Alten Testament, dass Gott immer wieder den Himmel auftut. Zum Beispiel Jakob, als er vor seinem Bruder flieht, weil der ihn umbringen will, weil er eben sein Erbrecht geklaut hat. Da ist er auf der Flucht, legt sich abends nieder und dann öffnet sich der Himmel im Traum über ihn und er sieht einen geöffneten Himmel. Er sieht, dass Gott eine Sehnsucht hat, eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen herzustellen. Da steht eine Leiter, die eine Schnittstelle zwischen Gott und den Menschen darstellt. Und Gott hat eine Sehnsucht, sich uns Menschen Menschen mitzuteilen. Und deshalb ist die Bibel ja auch so dick, ja, weil Gott durch die Jahrtausende, über 2 Jahrtausende, seine Gedanken den Menschen offenbart hat, entfaltet hat und er redet bis zu unserer heutigen Zeit. Und er will, dass über dir geistlich gesehen der Himmel aufgeht, dass du verstehst und begreifst, wer Gott ist und dass du quasi wie Johannes hier im Geist ein Stück weit diesen Anteil hast an der Herrlichkeit Gottes und erfasst, was das für dein Leben bedeutet und dass es das Zentrum deines Lebens ist. Genauso eben wie wir im letzten Vers gelesen haben, wir sind für Gott erschaffen und ohne Gott sind wir leer, nutzlos, da macht das Leben keinen Sinn. Aber wenn Gott existiert oder was wir hier sehen, dass Gott existiert und uns Anteil gibt in seiner Herrlichkeit, ergibt das Leben einen unglaublichen Sinn, einen ewigen Sinn, einen Sinn, der keine Grenzen hat, einen unendlich tiefen Sinn, wenn der Mensch in Gott zur Ruhe kommt. Und so zeigt uns schon der erste Vers, wie Johannes durch diese Tür tritt, wie ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt. Und das ist die Botschaft, die wir als Christen ganz laut verkünden, dass wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Auf der Grundlage eines gereinigten Lebens. Und es kommt hier auch sehr stark zum Ausdruck in diesem Abschnitt, auch mit diesen Ältesten, die zum Beispiel dastehen, die reine Kleider haben, die rein vor Gott gemacht worden sind. Sie haben etwas angezogen, was sie würdig macht vor Gott. Und so sind wir Menschen, die in die Gegenwart Gottes treten, weil wir würdig gemacht wurden durch Jesus Christus. Und steht der Himmel offen und wir kommen in die Gegenwart Gottes. Er teilt seine Gedanken uns mit. Er lässt sich in sein Herz schauen. Das war auch die Botschaft meiner letzten Predigt, als es um Abraham ging. Dass Gott sich in sein Herz schauen lässt. Er teilt seine Gefühle, seine Gedanken, sein Plan mit der Welt, mit der Ewigkeit, mit dem Universum mit. Er möchte Gemeinschaft mit den Menschen. Das Einzige, was diese Gemeinschaft verhindert und auch verhindert, dass du vielleicht durch diese Tür gehen kannst und diese tiefe Gemeinschaft mit Gott hast, nennt Gott Sünde. Sünde, die nicht bekannt wurde, Sünde, die nicht ausgeräumt wurde. Aber das war eigentlich so ein Stück weit das Thema, was Kapitel 2 und 3 ausgemacht hat, wo Gott die Gemeinden prüft, auch Menschen, die sagen, sie sind, oder die Menschen, die Christen sind, und Gott ihnen auch zeigt, was für Dinge sich in ihr Leben eingeschlichen haben und wie der Blick von Gott wegging hin auf einen selber und wie das eigentlich zum Schaden auch für die Gemeinde geführt hat. Kapitel 3 hat ja damit geendet, dass Jesus vor der Tür einer Gemeinde steht. Wie wenn er hier sagen, also nur mal als Übertragung, stellt euch mal vor, Jesus müsste hier sagen, er steht vor der Tür. Keiner will ihn reinlassen. Dann macht es hier alles gar keinen Sinn. Ja? Und er hat da appelliert, kommt, macht mir die Tür auf, du in deinem persönlichen Leben, lass mich in dein Leben herein. Und als er das abgeschlossen hat zu sagen, beginnt dieses Kapitel, sagt, ich habe eine Tür geöffnet. Ja? In dem Fall für Johannes. Aber geistlich gesehen steht die Tür auch für uns offen, weil wir mit Christus eben jetzt schon in diesen himmlischen Regionen sind, ist ein Stück weit in Epheserbrief ausgedrückt. Aber was er natürlich erlebt hat, war nochmal einen krassen Eindruck, den er als Mensch erlebt hat, ja. Es heißt hier sogar, dass er nicht mal den Körper dabei hatte, wie auch immer das funktioniert hat, dass er im Geist in diesen Himmel versetzt wurde, wo wir ja gar nicht zuordnen können, weil er räumlich nicht in unsere Dimension passt. Also es ist schon krass, was Gott hier uns entfaltet. Gott lässt uns in die Geheimnisse der Ewigkeit hineinschauen und das steckt in uns Menschen drin, eine Sehnsucht nach der Ewigkeit. Zu erfassen und zu begreifen, was diese Ewigkeit ausmacht. Und wenn wir irgendwelche billige Karikaturen von irgendeiner Wolke oder von irgendeiner Himmelspforte sehen, wo Petrus angeblich davor steht, dann merken wir sofort, dass es niemals der Himmel sein kann. Dort, wo Gott ist. Irgendwas ist größer, mächtiger, gewaltiger. Etwas, was wir nicht in unseren Kopf hereinbringen. Und weil wir es nicht so ganz erfassen, haben manche Spötter schon gesagt, ja, das ist einfach nur ein Wahn, dass wir halt irgendwie einen Ersatz suchen für Gott und wenn es halt, oder für irgendwelche Phänomene und wenn wir was nicht erklären können, müssen wir halt Gott hinschieben. Aber das ist ja völlig absurd. Ja, das ist das Gegenteil von dem, was hier berichtet wird. Wir bekennen einen Gott, der sich offenbart, der in das Leben eines Menschen hineinspricht. Und so spricht er in das Leben von Johannes und durch Johannes in unser Leben. Und er nimmt uns mit hier in diesem Kapitel in seine Ewigkeit, in seine Gegenwart, in den Himmel selbst, dort, wo Gott ist. Und manchmal fehlt uns leider die Empfindung für diese Würde, die wir hier haben, für diese Autorität, die uns hier beschrieben wird, für diese Situation, in die wir hier treten. Wir kennen in unserer Zeit nämlich so Könige, und das ist vielleicht ganz gut so, weil die oft ihre Macht missbrauchen. Wir haben kein Verständnis für dem, was einen Thron ausmacht, und wir haben doch einen recht lässigen Umgang auch mit unseren Führern, egal ob die jetzt in Volk sind oder in der Gemeinde oder wo auch immer. In einem demokratischen Verständnis, was ja eigentlich gut ist, aber kann auch die Ehrfurcht vor Ämtern verloren gehen. Und es prägt unsere Zeit und es prägt unseren Lebensstil und es prägt auch uns, wenn wir solche Texte lesen, dass uns manchmal die Ehrfurcht verloren geht. Das ist einfach so geschwind mal lesen, so Fastfood-mäßig, wie man heute schon sein Essen zu sich nimmt, schnell und ja, am besten ist, was am halt gut schmeckt. Und hier können wir leider nicht schnell drüber weggehen. Die Bibel konfrontiert uns hier mit einer Aussage, die schon, worüber wir stolpern und die uns auch mit einer Autorität konfrontieren, die schwer für uns zu ertragen ist oder sein kann. Denn das, was hier ganz, ganz ausführlich beschrieben wird, ist ja dieser Thron Gottes. Ich weiß nicht, ob du gezählt hast, wie oft dieser Thron in 11 Versen vorkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal der Thron Gottes und nochmal diese Throne der 24 Ältesten. Also es ist wirklich das zentrale Hauptthema dieses Kapitels, ist der Thron Gottes. Das ist übrigens auch das große Thema der Offenbarung, der Thron Gottes. Dort, wo Gott sitzt, um zu regieren. Wo er seine Macht ausübt. Und diese Macht, die niemand widerstehen kann, niemand verhindern kann, niemand einschränken kann, niemand widerstehen kann. Ja. Und das kann für uns schwer zu ertragen sein. Wir relativieren gern. Und wenn auf einmal jemand kommt, der sagt, er hat einen absoluten Anspruch. Wenn da Gott steht und sagt, er ist absolut und er gibt absolut die Regeln in der Welt und auch im Universum vor. Er tut ganz klar auch ein Urteil, ein gerechtes Urteil fällen über jede Kreatur. Das schlucken wir, weil wir gern selber das Urteil sprechen wollen über unser Leben. Wir wollen uns auf die Schulter klopfen und sagen, naja, also im Vergleich zu anderen bin ich ganz gut. Oder eigentlich, ja, ich bin eigentlich der am besten den Durchblick hat. Ich kann am besten entscheiden, an welche Regeln ich mich halte, ob das jetzt Straßenverkehrsordnung oder Steuerrecht oder wie auch immer ist. Ja, da gibt es einfach so ein paar Dinge, wo wir merken, wir neigen dazu, das Recht zu brechen. Das Recht auch des anderen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Heißt in unserem Grundgesetz, das ist direkt aus der Bibel abgeleitet. Aber wir verachten die Würde des Menschen häufig genug. Nur merken wir es nicht, weil wir die irgendwie als irgendwas Diffuses halten, was nicht konkret jetzt auf meinen Nachbar zum Beispiel zutrifft, auf irgendwelche Flüchtlinge oder was weiß ich. Also es gibt so viele Beispiele, wo man einfach die Würde des anderen nicht achtet. Man findet tausende von Argumenten, warum das nicht so ist. Und jetzt sitzt hier einer auf dem Thron, der ein gerechtes Urteil fällt und sagt, ich diskutiere nicht, ich relativiere nicht. Gottes Wille ist Gesetz. Und das kann sehr zur Anspannung führen in unser Leben. Egal, ob wir Christen sind oder ob wir mit dem Christentum nicht so viel am Hut haben und vielleicht heute nur mal da sind, um uns das anzuschauen. Es ist unerträglich, wenn jemand mir sagen will, wie ich zu leben habe. Also in gewissen Rahmen ist es okay. aber in allen Details meines Lebens abhängig zu sein von einer Person, die mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe? Das ist schwer zu ertragen. Also gerade, ich bin recht dickköpfiger Charakter. Ich habe schon meinen Eltern genug Not damit gemacht, dass ich eben nicht das gemacht habe, was vielleicht das Beste in der Situation damals war. Aber Gott ist mehr wie meine Eltern. Es ist mein Schöpfer, der mich erschaffen hat und weiß, was wichtig und richtig und gut für mich ist. Und trotzdem kollidiert mein Wille oft mit Gottes Wille. Und ich glaube, das geht jedem hier drin so. Also, wenn das nicht so ist, dann würde ich mich gerne mal mit dir unterhalten. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass man Gott nicht wirklich erkannt hat als den, der ist. Aber das kann auch nicht der Grund sein, dass Johannes in diesen Himmel kam. Denn Johannes war genauso ein schroffer Charakter wie du und ich. Vielleicht sogar noch krasser drauf wie du. Er hat damals gesagt, als ein Dorf Jesus, also er hat ja Jesus lebend gekannt. Das war etwa 60, 70 Jahre vor dieser Situation. Und da kam Jesus an ein Dorf und da haben die Leute gesagt, nee, also du bist Jude, du passt nicht hier zu den Samaritern, wir nehmen dich nicht auf, außerdem willst du nach Jerusalem. Und da hat dieser Johannes damals gesagt, Herr, sollen wir da Feuer drauf fallen lassen und das ganze Dorf vernichten, das wäre doch gut. Da hätten sie mal verstanden, wer Gott ist und was seine Macht bedeutet. Also so ähnlich hat er es gesagt. Er hat gesagt, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, das, wie auch Elia tat. Also auch ein sehr schroffer Charakter, der von Jesus auch dann ganz klar gebremst wurde. Zu sagen, du, das ist nicht gut, was in deinem Herzen ist. Und es war, also Johannes kam nicht hier in die Gegenwart Gottes, weil er so ein heiliger Charakter von Haus aus war. Nicht, weil er irgendwie von irgendeiner Kirche heilig gesprochen wurde zu Lebzeiten. Ja, wie es heute vielleicht auch noch in manchen größeren Kirchen ist. Nein, er kam in die Gegenwart Gottes, weil Gott etwas ganz Wesentliches in seinem Leben getan hatte. Und es wird im ersten Kapitel der Offenbarung sehr deutlich ausgedrückt. Den Vers muss ich unbedingt lesen, der kam mir jetzt gerade. Da stellt Johannes sich vor in Vers 4, also Offenbarung 1, Vers 4. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor den Thron sind, also alles die Sprache, die wir gerade hatten. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erden, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priester, seinen Gott und Vaters. Dem, der uns liebt und uns gewaschen hat. Der von unseren Sünden gewaschen hat. Das ist, also wenn das die einzige Botschaft ist, die heute hängen bleibt, hoffe ich mal, dass du das behältst, dass Gott uns liebt, dass er dich liebt. Und dass er seinen Sohn hingegeben hat, dass das Blut fließen musste, dass du rein sein kannst von Sünden. Dieses Blut wäscht rein von Schuld. Und es gibt Johannes hier in diesem Kapitel, in Kapitel 4, den Zugang zu Gott. Er lässt ihn zu Gott treten, zu diesem Thron Gottes, wo Gott sitzt mit Macht und Herrlichkeit. Er weiß, dass er nicht ein perfekter Mensch ist, aber dass er perfekt gemacht wurde durch Jesus. Und dass er deshalb auch zu diesem Thron kommen kann, zu Thron Gottes, wo Gott regiert und diese Regierung anerkennen kann. Auch wenn er immer wieder stolpert und auch selbst in der Offenbarung Fehler macht, wo Gott sagt, ey, das darfst du nicht machen, vor einem Engel zum Beispiel niederfallen, um ihn anzubeten und andere Dinge, wo Gott ihn zurechtbringen muss, tut er hier diese Regierung, diese Macht, diese Souveränität Gottes anerkennen. Er akzeptiert es, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und das ist eigentlich die Grundlage für unsere Errettung, dass wir anerkennen, dass Gott regiert. Ja? Er sitzt auf dem Thron. Ja, die Konsequenzen, dass Gott auf dem Thron liegt. Vielleicht vorher noch ein anderer Gedanke. Wenn wir hier vom Thron lesen, müsst ihr mal darauf achten im Text, wie viel unterschiedliche Verben oder Positionsangaben in Bezug auf den Thron gemacht werden, ja. Erst kommt Johannes in den Himmel. Das erste, was er sieht, Vers 2, er sieht eben diesen Thron. Der erste Blick fällt auf den Thron. Er sieht jemand, der da drauf sitzt. Ich sag, er kann den eigentlich gar nicht beschreiben. Er sieht nach Jaspis und Sardis aus. Und dann geht sein Blick weg von diesem Thron und er kann diesen Unbeschreiblichen gar nicht beschreiben und beschreibt, was um diesen Thron eigentlich stattfindet, was mit diesem Thron zusammenhängt. Und dann heißt es eben, auf den Thron saß einer, Vers 2, rings um den Thron war etwas, Vers 4, rings um den Thron, also horizontal und vertikal war quasi was um den Thron, also einmal diese 24 anderen Throne, dann dieser Regenbogen um den Thron, Vers 5, von dem Thron geht etwas aus, Vers 6, vor dem Thron steht etwas, Vers 5 auch nochmal, vor dem Thron sind diese Geister Gottes, Vers 6 nochmal, in der Mitte des Thrones und rings um den Thron diese seltsamen Wesen, die eben so stark mit dem Thron verbunden sind, dass sie vor ihm sind, und also in der Mitte des Thrones sind und rings um den Thron sind. Vers 9, dann auf den Thron, also es sind ganz viele, alles in diesem Kapitel ist in direkter Verbindung mit diesem Thron Gottes. Man kann gar nichts davon trennen. Ja, der ganze Himmel ist ausgerichtet auf einen Mittelpunkt. Alles ist in Bezug gesetzt zu Gott. Das funktioniert im Himmel ganz gut. Auf der Erde hat Gott quasi jetzt den Menschen Freiraum geschaffen, seinen eigenen Lebensstil auszuleben. Und da ist es leider nicht da. Und es bedeutet für unsere Erde ein völliges Chaos. Und schau dich um in der Welt. Überall, wo der Mensch hinkommt, richtet er Schaden an. In der Natur, zwischenmenschlich, in Staaten, also wo du reinschaust, in der Familie, in der Ehe, ja, in zwischenmenschlichen Kontakten, in so vielen Dingen. Und weil eben nichts in Bezug auf Gott ist. Und Gott möchte, dass dieser Bezug zu Gott ja wieder stattfindet, dass er ausgerichtet, dass man sich ausrichtet auf ihn. Und da, wo unser Leben anfängt, sich auf Gott auszurichten, wo Gott im Mittelpunkt ist, da heilt auch etwas. Und da kommt diese Heilung zum Ausdruck. Durch Versöhnung, durch aus Schutz der Natur unter anderem und andere Dinge. Dadurch, dass man sich für das Wohl des Menschen, der Tiere und der Welt einsetzt. Weil auf einmal der Bezug zu Gott wieder da ist, den Schöpfer. Und man erkannt hat, dass man für seinen Willen leben will. Und dass diese Justage hier stattfinden kann, dass ein Mensch sich auf Gott ausrichten kann, deshalb offenbart sich Gott. Dass wir ihn sehen können, wie er ist. Und die größte Offenbarung Gottes ist Jesus Christus. Wo Gott sein Wesen als Mensch offenbart. Und uns zeigt, was es bedeutet, ein Leben für Gott zu leben. Und so war Jesus, als er auf der Erde war, da war dieser Bezug richtig. Da war alles auf Gott ausgerichtet. Und wir konnten als Menschen sehen, und wir können es jetzt als Menschen nachlesen in den Evangelien, was es bedeutet, ein Leben im Willen Gottes zu leben, ein Leben in Bezug auf Gott zu leben und das Wohl des anderen zu suchen und die Rettung des anderen zu suchen. Sein Leben hinzugeben als Opfer für andere. Das war ja das Kennzeichen Jesu Christi. Das hat aber ganz andere Auswirkungen gehabt, wie wir das jetzt erwarten würden, jetzt aus dieser Schilderung. Man würde ja denken, wenn ein Mensch seinen Bezug auf Gott setzt, dann muss ja eine Heilung von ihm ausgehen, die ja ausgeht von ihm. Aber bei Jesus war es so, dass der Hass der Sünde mächtiger fast wirkt, wie das, was er gelebt hat. Und Jesus auf dieser Erde zermalmt wurde am Kreuz. Die Finsternis quasi, das nicht ertragen hat, dass Licht da ist. Dass ein Mensch ohne Gott es nicht ertragen kann, wenn ein Mensch eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Man könnte meinen, dass die Gottlosigkeit größer ist als das, was Gott geschenkt hat. Aber wir haben vorhin den Vers gelesen, dass es gerade andersrum ist. Dass die Macht der Gnade überströmend ist. dass das, was Jesus hier gezeigt hat, als er auf der Erde war, dass Gottes Gnade gewaltiger ist, dass sie stärker ist wie der Tod, stärker als der Hass und dass durch den menschlichen Hass Gottes Liebe überhaupt erst sichtbar wird. Oder in grenzenlosem Maß sichtbar wird. Dass wir jetzt erfassen können, dass wir nicht gehasste Menschen sind von Gott, sondern Geliebte. Dass dieser Thron Gottes auch wichtig ist, dass alle Dinge ins richtige Lot gerückt werden. Dass es für jedes Geschöpf eine Orientierung gibt. Und dass ein Mensch, der erkannt hat, was Jesus für ihn getan hat, eben sich freut an diesem Thron, dass Gott regiert. Weil er Frieden hat in der Gerechtigkeit Gottes. Weil er weiß, dass Gott ihn gerecht gemacht hat durch Jesus. So stehe ich ja hier. Wenn ich hier von Gott rede in seiner Macht, könnte ich davor zittern, wenn ich bedenke, was es für mein Leben bedeutet, wenn ich Dinge falsch mache. Aber ich kann mich freuen, weil ich weiß, dass ich durch Gott gerecht gemacht wurde. Dass von diesem Thron meine Gerechtigkeit ausgeht, dass ich durch dem, der auf dem Thron sitzt, gerettet bin. Weil dort auf dem Thron sitzt Jesus Christus, das Lamm. Oder steht es sogar. Ja, wir finden hier natürlich einige Personengruppen vor dem Thron. Diese vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten. Und es ist interessant, wie sie sich in der Gegenwart Gottes verhalten. Also sie brechen hier ja in Lobpreis aus. Ja, der Manfred hat es vor 2 Wochen schon einiges ausgeführt in seiner Predigt, dass Gott ein Gott ist, der angebetet werden darf, dass er gelobt werden darf oder dass er gelobt werden will, dass es auch der Sinn des Menschen ist, wo ich als Mensch auch zur Ruhe komme, dass ich Gott anbeten darf. Und hier diese Gruppen von, ja, Personengruppen kann man fast nicht sagen, es wird ja als lebendige Wesen genannt. Aber es ist interessant, wie sie vor Gott reagieren. Sie rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also als Kind habe ich mich immer gefragt, das muss ja irgendwann langweilig werden, oder? Das ist irgendwie eine komische Situation, dass da einfach Wesen sind, die irgendwie gar nicht mehr aufhören, das Gleiche zu tun. Aber es zeigt uns, wie ergriffen diese Wesen von Gott sind, dort wo sie sind. Dass es mit Langeweile nichts zu tun hat. Wenn wir Geschöpfe Gottes sind, dann ist klar, dass der Schöpfer weiß, was für uns absolut gut ist. Und wenn du in deinem Leben irgendwas, eine glückliche Situation hast, emotional oder auch gedanklich einfach Dinge sich aufschließen und sowas, und man sich freut, ergriffen ist, fasziniert ist von Dingen, so ist das ja nur ein winziger Bruchteil von dem, was Gott für einen Menschen ausmacht, wenn der Mensch erkennt, was es heißt, dass Gott Schöpfer ist. Weil Gott hat diese Dinge alle in uns gegeben und er ist die Summe all dessen von diesen glücklichen, freudigen, ergriffenen Momenten. Das heißt, wenn die Wesen hier vor Gott stehen, ist ihr ganzes Wesen durchdrungen von Gott, fasziniert von Gott. Und sie finden keine andere Antwort, als ihn dafür zu danken. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Also ich könnte über alle Verse jetzt stundenlang auch noch sagen, was es zu bedeuten hat. Aber ich fasse mich jetzt kurz. Hier wird natürlich diese Reinheit Gottes nochmal geschildert, seine Allmacht geschildert, seine Souveränität geschildert. Und nochmal, wenn wir beladen sind mit Schuld, erschrecken wir vor diesen Kapiteln, müssen sofort wieder zuschlagen, weil wir damit nichts anfangen können. Dass Gott regiert, ist für uns ein hohes Risiko dann. Wenn ich mein eigenes Leben leben will, ist es ein lebensbedrohliches Risiko, dass da ein Gott ist, der regiert. Aber wenn ich gemerkt habe, dass ich all meine Last auf Jesus legen kann, wird dieses Kapitel einfach absolute Freude. weil ich begreife, dass die Allmacht Gottes meine Sicherheit ist, mein Friede ist, meine Ruhe ist. Dafür, dass ich einen Anker, einen festen Anker habe, der niemals reißen kann, ja. Das gibt mir Heilssicherheit, Heilsgewissheit, Frieden im Glauben, ja. Einfach weil ich weiß, ich bin völlig verknüpft mit Gott, mit seiner Macht. Egal welche Not mich im Leben befällt, ob selbst verschuldet oder eben durch andere Dinge. Ich weiß mich sicher in der Hand Gottes, dass er mich ans Ziel bringen wird und unser Ziel ist die Ewigkeit. Eben in dieses Lob einzustimmen von diesen Wesen. Die Wesen drücken natürlich auch sehr viel aus. Hier die vier lebendigen Wesen drücken alle etwas vom Wesen Jesu Christi aus. Sie repräsentieren in ihrem Leben als Wesen etwas von der Herrlichkeit und Größe Jesu. Es wird ja hier der Löwe aufgezählt, eben ja die Summe aller wilden Tiere sozusagen, der König der wilden Tiere. Dann der Stier, ein Nutztier, also eins das stärkste Nutztier, vielleicht das der Mensch so für seinen Bedarf benutzt. Dann der Mensch als Krone der Schöpfung und dann der fliegende Adler, der natürlich den Himmel regiert. Es wird darin halt sichtbar, eben diese vollkommene Regierung als König, der Löwe. Dann der Stier als Diener, der Mensch, eben als Mensch. Der Adler als der, der den Himmel regiert. Das sind alles Komponenten, die in den Evangelien aufgezeigt werden. Matthäus zeigt uns Jesus als den König. Markus zeigt uns Jesus als Diener, der Tag und Nacht für Menschen da war und sein Leben gegeben hat. Das Lukas-Evangelium zeigt uns Jesus als Mensch, der ganz menschliche Eigenschaften hatte, der müde war, der geweint hat, der Blut und Wasser geschwitzt hat. Und das Johannes-Evangelium zeigt uns Jesus wie diesen fliegenden Adler, der den Himmel regiert. Jesus, der Sohn Gottes. Nur so als Beispiel, was da alles drinsteckt. Man könnte es noch stärker ausführen. Aber es zeigt einfach, dass diese Wesen ihren Sinn darin gefunden haben, die Herrlichkeit Jesu wiederzuspiegeln. Und Gott zeigt uns, dass das Größte ist, was ein Mensch haben kann, wenn er erkannt hat, dass er durch sein Leben Jesus widerspiegeln kann. Paulus sagt dazu, wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden so verwandelt in sein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In Epheser schreibt er davon, dass wir Nachahmer Gottes sein dürfen, weil Gott jetzt sein Wesen in unseres hineindrückt. Genauso wie Jesus, als er auf der Erde war, das Wesen Gottes ausgelebt hat, so will Gott, dass wir jetzt dieses Wesen Gottes Ausdruck verleihen, dass unser Leben in den Spuren Jesu läuft, dass alles an uns die Herrlichkeit Gottes ausdrückt. Deshalb hat er uns auch seinen Geist gegeben in uns rein, also den Gläubigen, der uns antreibt, für Gott zu leben. Unser Leben für Gott hinzugeben. Paulus drückt es sogar aus, dass er wie ein Trankopfer ausgeschüttet wurde für Gott. Also einfach, wie wenn ich das Wasserglas auf den Boden schütten würde. So wurde Paulus einfach hingegeben. Und es wird ja auch über andere gezeigt, als sie die Herrlichkeit Gottes sahen, sein Wesen erkannten, waren sie bereit, ihr Leben völlig Gott zur Verfügung zu stellen. Vielleicht erinnerst du dich, was Stephanus sagt, als er stirbt, als die Steine auf ihn fliegen. Ich sehe den Himmel geöffnet. Ja, hier ist das genau das Gleiche. Wir sehen den Himmel geöffnet. Und weil er den Himmel geöffnet sieht und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen, ist er bereit, sein ganzes Leben für Gott zur Verfügung zu stellen. Das hat für ihn den Tod bedeutet. Das heißt nicht unbedingt für uns den Tod, aber es bedeutet, dass wir einen anderen Maßstab in unser Leben anlegen und dass es bedeutet, dass wir für Gott leiden werden, wohl oder übel. Aber das nur am Rande. Ja, interessant ist hier, wie dieses ganze Kapitel abschließt mit diesem Lobpreis Gottes. Ich lese nochmal den letzten Vers. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, Denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also hier nochmal ganz stark betont, Gott ist unser Schöpfer. Er hat dich gemacht, er hat dich gebildet im Mutterleib. Er hat dich ins Leben gezogen, als du von der Hebamme oder wie auch immer entgegengenommen wurdest auf dieser Erde. Er hat dich Tag und Nacht begleitet, hat dich vor tausenden Gefahren bewahrt. Ihm liegt es sehr am Herzen, dass du erkennst und begreifst, dass du für ihn erschaffen bist. Und dass dein Sinn, dein Lebenssinn, einzig und allein in Gott gefunden werden kann. Im nächsten Kapitel wird der Fokus dann auch auf die Erlösung nochmal gelegt werden. Dass uns nochmal ganz eindeutig und eindrücklich geschildert werden wird, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten vor dem Gericht. Ja. Soweit mal. Also nochmal zusammengefasst, wir haben eine Tür gesehen, wir haben einen Thron gesehen und einen Lobpreis gehört. Und Gott möchte uns da reinnehmen. Er möchte, dass du durch diese Tür gehst, das heißt, dass du seine Gemeinschaft suchst, die Bibel aufschlägst und auch darin findest, wie Gott seine Gedanken dir offenbart. Wir haben diesen Thron gesehen, das bedeutet, dass Gott regiert und dass es Konsequenzen für mein Leben hat. Wir haben den Lobpreis gehört. Den Lobpreis, den wir Gott den größten Lobpreis, den wir Gott gegenüber bringen können, ist Gehorsam. Dass wir Dinge, die falsch laufen in unserem Leben, vor Gott bekennen und sie ausräumen. Aber es ist nicht die Grundlage hier gewesen, dass Johannes in die Gegenwart Gottes kam. Die Grundlage, dass ein Mensch in die Gegenwart Gottes treten darf, ist das, was Jesus getan hat. Nicht, was ich oder du oder wer auch immer getan hat. Und das ist unser Bekenntnis. Das haben wir hier bekannt, dass Jesus uns gerettet hat vor dem Gericht. Und wir unser Leben für ihn zur Verfügung stellen. Ich bete noch. Vater, nämlich dank dir, dass wir heute in diesem Text vor deinen Thron treten durften. Und ich glaube, uns fehlt trotzdem so das Maß der Empfindung, das auch Johannes erlebt hat, der real im Geist dort stand. Und trotzdem dürfen wir Anteil haben an dieser Größe Gottes. Du stellst uns dein Wesen vor. Du möchtest, dass wir verstehen, wer du bist. Und dafür danke ich dir, dass du eben dich in dein Herz schauen lässt, dass du nicht ein ferner Gott bist, nicht ein verborgener Gott, sondern dass du uns alles gesagt hast, was wir zum Leben brauchen. Und zum ewigen Leben brauchen. Danke, dass wir diesen Text lesen durften zusammen, in etwas anschauen durften. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sind oder werden, die ihren Sinn auf dieser Erde erkennen, dass wir tiefer begreifen, dass wir für dich erschaffen sind und dass unser Leben ein Leben für Gott ist. Danke, Vater im Himmel, dass du den Himmel aufgerissen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den wir Zugang haben in deine Gegenwart. Danke, dass wir gereinigt sind durch dein Blut und dass wir das auch bekennen dürfen einer heillosen Welt, die eben diese Botschaft braucht, dass du eben uns liebst und dass du regierst. Danke für dein Wort. Amen.